Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Unser Thema heute ist der Corona-Boom der deutschen Autoindustrie. Wie solide ist das Comeback wirklich? Es ist Freitag, der 30. April 2021. Waren die deutschen Autohersteller nicht eigentlich von gestern? Mit ihren Verbrennermotoren, den behäbigen Konzernstrukturen und angesichts der neuen Angreifer wie Tesla aus den USA oder NIO und Baidu aus China? Die Zahlen, die Hersteller wie BMW oder Daimler in den vergangenen Tagen veröffentlicht haben, behaupten das glatte Gegenteil. Während ein Großteil der deutschen Wirtschaft darbt und zittert, verbuchen die deutschen Autokonzerne im ersten Quartal rekordverdächtige Zahlen. Nur zwei Beispiele. BMW verkaufte 636.000 Autos, so viele wie noch nie im ersten Quartal. Daimler 4,4 Milliarden Nettogewinn. Auch das ein Rekord für ein erstes Quartal. Womit ist dieses erstaunliche Comeback zu erklären? Und ist dieses Comeback vor allem Folge staatlich finanzierter Kaufprämien für Elektroautos? Oder dauerhaft und seriös? Welche Rolle also kann die deutsche Kernindustrie tatsächlich spielen, wenn es in den kommenden Monaten darum geht, die deutsche Volkswirtschaft wieder in Schwung zu bringen und in die Zukunft zu führen? Das wollen wir heute diskutieren und analysieren. Und da kann ich mir kaum ein kompetenteres Duo vorstellen als das, das sich ja heute mit mir zusammengefunden hat. Und zwar Michael Freitag, leitender Redakteur des Manager-Magazins und vor allem intimer Kenner der deutschen Autoindustrie. Guten Morgen, Michael.
Moin Sven, hallo.
Und Martin Noe, Chefredakteur des Manager-Magazins und seit mehr als einem Jahrzehnt redaktionsinterner Sparringspartner von Michael Freitag, wenn es um Themen und Thesen aus der Autoindustrie geht. Guten Morgen, Martin.
Hallo Sven.
Michael, ich habe ja gerade ein paar Zahlen genannt. Die deutschen Autohersteller scheinen pumperlgesund. Was sind die Gründe für diese hohen Gewinne?
Also Sven, in der Tat, denen geht es super. Und wenn sie nicht große Fehler machen in den nächsten Jahren oder wenn Corona zurückschlägt, wird das auch so bleiben. Warum? Bislang nicht, weil der Staat so hoch fördert. Das ist ein Punkt, aber nicht der entscheidende. Vor allen Dingen liegt es daran. Erstens, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben alle immens ihre Sparprogramme, ihre Sparbemühungen verstärkt. Da waren plötzlich die Werke dicht, die Händler mussten schließen, da war Panik. Das war ein bisschen wie 2007, als die Investmentbank Lehman Brothers geschlossen hatte. Und plötzlich schien es, als ob das ganze Weltfinanzsystem kollabiert. Alle haben reagiert, Kosten gesenkt, das hat funktioniert. Die Kurzarbeit hatte sich schon 2007, 2008 bewährt, hat auch jetzt wieder sehr gut gewirkt. So, schon im vierten Quartal haben wir die Effekte gesehen. Die Nachfrage lief wieder hoch und plötzlich waren da sehr hohe Margen. Also hat alle überrascht. Damals Porsche kam plötzlich auf mehr als 20%. Sowas hat es lange nicht gegeben in der Autoindustrie. Zweitens ist da jetzt in diesem Jahr ein Nachholeffekt von Corona. Die Menschen lassen sich nicht schrecken von der zweiten oder der dritten Welle. Die wollen wieder kaufen. Die sind doch zuversichtlicher, als man denkt. Und das schlägt jetzt durch. Die Autohersteller verkaufen einfach gut. Sven, du hast ja die BMW-Zahlen genannt. Das dritte ist China. China hat durch die letzten Krisen eigentlich immer sehr stark performt. Die hatten einen schweren Einbruch Anfang 2020, haben sich aber besser erholt. Also die chinesische Wirtschaft hat sich stärker erholt als alle anderen. Mercedes verkauft da im ersten Quartal 220.000, gut 220.000 Autos, BMW 230.000. Die laufen bald auf 1 Million verkaufte Autos in China pro Jahr. Das ist gewaltig. VW hat ein paar Probleme, aber verdient da immer noch sehr, sehr gut. Und das vierte, das ist eine neue Preisdisziplin. Es wird nicht mehr so stark rabattiert. Und da werden die fast zu gezwungen. Ich meine, gut, bei den Elektroautos, das läuft fast automatisch. Da übernimmt der Staat die Rabatte, in vielen Ländern zumindest. Bei den anderen, die können gar nicht so viele Autos ausliefern, wie bestellt werden. Zum Beispiel, weil die Halbleiter im Moment fehlen. Da gibt es Engpässe. Das fördert die Preisdisziplin. Also der Gewinn profitiert.
Michael, du hast die Kaufprämien für Elektroautos genannt. Bis zu 6.000 Euro vom Bund und nochmal obendrauf bis zu 3.000 Euro vom Hersteller. 9.000 Euro, also insgesamt im Extremfall. Welche Rolle spielt diese Prämie für das Comeback?
Normalerweise wären die Hersteller gezwungen, Elektroautos zu verkaufen, fast um jeden Preis, also zu hohen Rabatten, allein schon, weil sie sonst die CO2-Ziele nicht schaffen. Da gäbe es gar keine Alternative.
Weil sie dann Strafen zahlen müssten.
Weil sie sonst Strafe zahlen müssten, hohe Strafen. So aber, das haben wir im vierten Quartal gesehen, das war eigentlich das erste Quartal, als reine elektrische und Plug-in-Automobile eine wirkliche Rolle spielten in der Branche, als das plötzlich auf einen Anteil von mehr als 10% ging. Normalerweise galt als gesetzt in der Branche, dass man mit diesen Autos kaum Geld verdienen kann. So war der Anteil plötzlich sehr hoch. Die Margen gingen aber nicht runter, sondern blieben hoch. Warum? Weil der Staat eben die Subventionen übernommen hat.
Könntest du das mal an einem konkreten Beispiel erläutern, an einem Modell, wie das da funktioniert?
Ein Beispiel ist der E-Up, VW-Kleinwagen. Das Modell kostete 2019 elektrisch 22.000 Euro. Heute sind es 11.600, genauso wie der Verbrenner. Warum? Weil der Staat das übernimmt. Und plötzlich verdiene ich mit diesem Auto Geld sogar. Das hätten die wahrscheinlich lange eingestellt, wenn es da keine Förderung gäbe.
Martin, du hältst die Elektroautoprämie im Wesentlichen ja für ein staatliches Stützungsprogramm für die Autoindustrie. Und Michael hat in gewisser Weise gerade ein Argument dafür geliefert.
Ja, wenn man Autos am Leben hält, die man sonst nicht verkaufen könnte, ist es natürlich eine Art von Stütze. Also völlig klar, wie in dem Fall von E-Up, den Michael genannt hat. Ich fand es schon richtig, dass die Bundesregierung die Elektroprämie vergangenes Jahr beschlossen hat, konjunkturell, hat es Geld in den Wirtschaftskreislauf gebracht und es hatte auch eine schöne Lenkungswirkung. Man will ja das Klima fördern und das Klima wird auch gefördert dadurch, oder sagen wir mal, der Ausstoß an Treibhausgasen gemindert, eben auch durch eine E-Auto-Flotte. Und das hat ja gut funktioniert. Wir haben viele E-Autos, die inzwischen verkauft werden. Und es ist auch viel besser als das, was die Autoindustrie, dürfen wir auch nicht vergessen, ursprünglich wollte, nämlich eine Autoprämie für alle Autos. Die Frage ist jetzt, brauchen wir noch die Konjunkturstütze, wenn wir ab Sommer raus aus Corona sind? Also läuft es da nicht sowieso? Ich glaube, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich zwischen 3-3,5% Wachstum haben. Und brauchen wir noch staatliche Lenkung oder können wir die Autokonzerne autonom fahren lassen?
Ich schätze, du, das sind rhetorische Fragen von dir jetzt.
Ja, könnte man sagen. Ich nenne mal zwei Beispiele für Fehlsteuerung. Ganz vorne in Zulassungsstatistiken finden sich ja billige kleine Autos wie der e-Smart oder der e-Up, den Michael genannt hat vorher, von Volkswagen. Warum? Die Kisten gibt es dank e-Auto-Prämie quasi umsonst. Für ein e-Smart zahlt ein Unternehmen etwa 29 Euro Leasinggebühren im Monat, alles inklusive. Denn die Anzahlung, die man normalerweise ja für einen Leasingwagen leistet, entfällt de facto, weil die der Staat wiederum qua E-Auto-Prämie zahlt. Einige seiner Kunden, hat mir gut bekannte Autoverkäufer neulich erzählt, bekleben die Autos mit Werbung und stellen sie vorwiegend an den Straßenrand. Ist ja billiger als die Miete für jedes Werbeplakat. Bei Smart, jetzt vielleicht um das nochmal mit Zahlen, die anekdotische Betrachtung mit Zahlen zu untermauern. Bei Smart weist die Zulassungsstatistik vom März ein Plus von 304% aus gegenüber dem März 2020. Warum wohl? Okay, also Fehlsteuerung 1. Das zweite Beispiel betrifft die Plug-in-Hybride. Also Autos, die rund 50 Kilometer rein elektrisch fahren können und den Rest der Strecke eben ganz klassisch mit Verbrennermotoren zurücklegen. Sie verkaufen sich inzwischen so spektakulär, dass der von mir eben zitierte Autoverkäufer mir sagte, er habe jetzt schon im April genauso viele Verträge im Sack wie im gesamten vergangenen Jahr, das auch gar nicht so schlecht war. Käufer sind vor allem Firmen, die Plug-in-Hybride als Dienstwagen ordern. Die Autos werden mit knapp 7.000 Euro gefördert, sind aber letztlich, das weiß jeder, eine ökologische Mogelpackung. Denn meistens fahren sie mit Verbrenner und die angegebenen CO2-Werte entsprechen eben nicht der Realität, ne? Zumal bei Dienstwagen, wenn die Leute lange Strecken unterwegs sind. Also der Autoverkäufer ist ein netter Kerl. Ich gönne es ihm, dass es gut für ihn läuft. Und ich freue mich auch, dass die deutsche Autokonzerne gut verdienen. Aber das können sie auch ohne staatliche Stütze.
Michael, Widerspruch?
Naja, der Markt für elektrische Autos würde noch nicht funktionieren ohne staatliche Stütze. Wir haben eben über e-Smart und e-Up gesprochen. Der e-Up ist das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland bislang in diesem Jahr. Wie gesagt, den wird es nicht geben. Den würde niemand, oder sagen wir nicht niemand, es gibt ein paar Fans, die das Auto auch elektrisch kaufen, aber sehr wenige Leute würden das kaufen. Von daher, dieser Markt funktioniert noch nicht. Die Niederlande haben mal vor einiger Zeit die Förderung eingestellt. Der Markt ist kollabiert. Da ging praktisch nichts mehr. Gut, das war zu einer Zeit, als es noch weniger Auswahl auch gab. Es gab einfach weniger Autos und die waren vielleicht nicht so attraktiv. Klar ist auch, die Autos werden billiger. Dieser Markt wird besser funktionieren mit der Zeit. Klar ist nicht, wie viele Autos die Kunden kaufen würden zu realistischen Preisen.
Für mich hört sich das trotzdem so ein bisschen an wie der neue Soli. Also die Elektroprämie ist der neue Soli und wir kommen da auf absehbare Zeit nicht davon weg, weil man ja immer argumentieren kann, der Elektromarkt ist noch nicht groß genug, so wie man argumentiert hat. Die Weiland neuen Bundesländer brauchen einfach noch Unterstützung und das war ja auch so. Martin, wie siehst du das? Sind wir da jetzt gefangen in dieser staatlichen Stütze für Elektroautos?
Es ist vernünftig, die Prämie nicht auf einen Schlag zu kappen, sondern sie nach und nach, wie bei der Windkraft, nur ein bisschen schneller hoffentlich, zu senken. Bisher ist es ja geplant, dass wir das möglicherweise bis 2025 haben. Fix ist es bis 2021, die sogenannte Innovationsprämie. Ich glaube, das geht deutlich schneller als 2025, dass wir da auf Null sind. Ein Beispiel dafür, wir haben neulich mit dem Renault-Chef Luca de Meo gesprochen und der hat uns erzählt, dass sein Elektromodell Zoe, natürlich jetzt auch dank der Förderung, einen inzwischen höheren operativen Gewinn abwirft als ein Verbrenner aus seinem Stall. Langfristig, glaube ich, ist ein E-Auto billiger zu produzieren als ein Verbrenner, weil es ja viel weniger Teile hat und der größte Kostenblock, die Batterie, viel billiger werden wird. Oder wie siehst du das, Michael?
Das ist mir ein bisschen zu optimistisch. Also sprich, die werden billiger, aber billiger als ein Verbrenner, so weit sind wir noch lange nicht. Das hängt ein bisschen auch von der Regulierung ab. Sprich, wie sehr regulieren die EU und andere Regierungen die Emissionen, was Stickoxide angeht. Da sind Gedanken im Spiel, dass so zu verteuern, dass die Verbrenner wirklich unattraktiv würden.
Hier noch ein Hinweis vom Werbepartner Zefdesk. Zefdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, kleine Unternehmen und FreiberuflerInnen. Dank Zefdesk können Sie Ihre laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen. Und das von überall. Für die Nutzung von Zefdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, KundInnen verwalten und Online-Banking erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit. Weitere Infos finden Sie unter zefdesk.de/mm.
Entscheidend für den Erfolg der Elektroautos und damit der deutschen Konzerne ist ja auch, dass sich eine Infrastruktur herausbildet, nämlich die Ladeinfrastruktur. Und da habt ihr ja jüngst mit dem BMW-Chef Oliver Zipse ein Interview geführt, ihr beide zusammen. Und der sagt, Elektroprämien reichen nicht, es müsse noch viel mehr Geld in die Ladeinfrastruktur fließen. Martin, du warst damit nicht ganz so zufrieden?
Also ich zitiere mal Oliver Zipse. Er sagte, der Aufbau, also der Ladeinfrastruktur, wird Milliarden kosten, nicht Millionen. Das ist eine Gesellschaftsaufgabe. Keine Industrie kann das im Alleingang bewältigen. Zitat Ende. Die Rede war in dem Zusammenhang übrigens von mehr als 10 Milliarden Euro, die die EU investieren müsse in die Ladenetze. Ich habe ihm dann entgegnet, dass erstens die Wallboxen, also die man zu Hause hat, wenn man sein Elektroauto laden will, ja schon staatlich gefördert werden. Und dass zweitens Tesla sein Schnellladenetz mit eigenem Geld sowohl in den USA als auch in Europa aufgebaut hat. Stimmt beides. Nur Oliver Zipser hat dann argumentiert, dass die Größenordnung angesichts der Masse an Elektroautos einfach jetzt eine ganz andere sei. Und dass nicht jeder Hersteller sein eigenes Ladenetz wird aufstellen können. Also so kann man das sehen. Ist schon klar, wenn jetzt tatsächlich jeder Hersteller sein eigenes Ladenetz hat, ist es ja wirklich ein Chaos und man den richtigen Stecker dann nicht findet. Aber ich finde, dann sollen die Autobauer wenigstens auf die Elektroprämie verzichten. Das Geld brauchen wir anderswo nötiger.
Welche Folge hätte das denn für die Autokonzerne, wenn der Staat sich tatsächlich raushielte bei der Finanzierung des Ladenetzes?
Naja, also wenn ich kurz da eingreifen darf. Es gibt ja ein gemeinsames Unternehmen dafür. Das tut bislang zu wenig. Das ist IONITY, ist ein Unternehmen gemeinschaftlich von BMW, Audi, Porsche, Daimler. Es sind noch ein paar andere beteiligt. Das geht bislang zu langsam. Sprich, die könnten schon ihre Bemühungen verstärken in den Innenstädten und so weiter. Alles geht nicht. Die Tankstellen werden aber auch mit einsteigen. Also jede Förderung ist gut, aber es muss nicht alles der Staat übernehmen.
Martin?
Ja, also ich würde ja auch wetten, dass die deutschen Autokonzerne, sei es Mercedes, VW oder BMW, dieses Jahr eines der besten Jahre überhaupt haben wird. Da muss man sich dann auch mal überlegen, wie ist das denn, wenn dann die Bilanzen veröffentlicht werden Anfang nächsten Jahres und sagen wir, nehmen wir mal an, alle Rekordgewinne haben und die Aktionäre reich beschenkt werden. Unter den Aktionären sind auch Susanne Klatten und Stefan Quandt von BMW zum Beispiel. Und die beiden würden jetzt, haben dieses Jahr 500 Millionen für vergangenes Jahr an Dividenden bekommen. Das wird nächstes Jahr, wäre mein Tipp, deutlich mehr sein. Wie wirkt das dann öffentlich, dass die reichsten Leute in Deutschland noch mal extra etwas bekommen, weil ihr Unternehmen so toll verdient? Ich glaube, es wirkt nicht so gut. Und da stellt sich wirklich die Frage, ob wir das dann noch staatlich zusätzlich fördern müssen. Meine Antwort lautet eben nein.
Dieses Thema, übertreibt's nicht mit euren Forderungen, das wird schon diskutiert in den Konzernen. Wenn man da mal mit Arbeitnehmervertretern spricht, auch mit der IG Metall, die in Aufsichtsräten sitzt, die warnen. Die warnen genau davor, vor dem, was Martin sagt, dass das dem Image nicht gerade förderlich ist, wenn man in solchen Situationen, in solchen Jahren, wo es dann gut läuft, zu hohe Forderungen stellt und dann unverschämt wirkt.
Der deutsche Markt ist wichtig für die deutsche Autoindustrie, keine Frage, aber richtig wichtig ist es, wie es auf den Weltmärkten zugeht und wie sie dort reüssieren. Deswegen lasst uns den Blick weiten und uns die Frage stellen, auf die mittlere Sicht, welche Rolle wird die Elektromobilität auf den wichtigsten Weltmärkten spielen und wie erfolgreich werden da die deutschen Premium-Hersteller sein, nachdem sie jetzt doch ganz ordentlich in diese neue Ära gestartet sind? Michael.
Wenn ich mir anschaue, wie die Aufstellung jetzt ist, klar, Hauptgefahr ist weiter Tesla. Die sind bei den Autos ein bisschen voraus und kommen jetzt mit einem Vorzeigewerk in Grünheide. Gut, da gibt es ein paar Schwierigkeiten, aber das wird irgendwann anlaufen. Und wenn Tesla von Deutschland aus den Markt aufrollt, dann wäre das für BMW, Audi, insbesondere VW, die sind ein paar hundert, also sehr nah dran in Wolfsburg, wenn es überhaupt 100 Kilometer sind, ich müsste nachgucken. Das wäre gar nicht schön. Dazu kommt, dass Tesla die Preise im Zweifel ziemlich drückt. Denen geht es um Wachstum, denen geht es nicht um 2% EBIT-Marge. Die müssen Wachstumserwartungen der Aktionäre erwarten. Und Elon Musk, der Tesla-Chef, ist da auch radikal. Ansonsten, die Elektromobilität wird sich durchsetzen in China und Europa relativ bald. Da gehen wir mal davon aus, dass wahrscheinlich 2025 mindestens 20% der Autos rein elektrisch sein werden. 2030 gehen viele davon aus, dass es schon die Hälfte ist. Das mag ein wenig zu viel sein, aber das wird sich durchsetzen. USA geht es ein bisschen langsamer, bislang, gerade auf den, in den ländlichen Gebieten dort, die halt schwerer zu versorgen sind, auch mit Ladestruktur. Nur, da kommt jetzt Joe Biden und legt ein Programm auf. Wenn ich den Ankündigungen glauben darf, sind das 174 Milliarden Dollar in den nächsten Jahren für Infrastruktur und Verkaufsförderung. Der macht also gerade das, was hier seit einiger Zeit läuft. Und sollte der Elektromobilität und damit auch den deutschen Herstellern zumindest förderlich sein. Was die Technik angeht, hätte ich eh keine großen Sorgen. Gut, Tesla ist voraus, aber der Rest der Autowelt eher nicht.
Der Erfolg der deutschen Autoindustrie, der hat ja vor allem stattgefunden in China in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und die bauen jetzt ja gerade selbst eigene starke Hersteller auf für die Elektromobilität. Wird sich denn da in dieser neuen Ära der Erfolg wiederholen lassen oder kommen da übermäßig starke chinesische Wettbewerber dem in die Quere?
Ist bislang nicht zu sehen, dass diese Wettbewerber kommen. Da gibt es ein paar Start-ups. Die meisten würde ich noch nicht so ernst nehmen. Die sind im Aufbau. Kann sein, dass die größer rauskommen, aber die müssen das erstmal beweisen, dass sie wirklich seriöse Wettbewerber werden. Einen gibt's, das ist NIO. Die sind aber auch nur mit staatlicher Hilfe hochgekommen, verkaufen im Moment so 100.000 Autos im Jahr oder steuern jetzt in die Richtung. Also das läuft an. Ansonsten gibt's Geely, das ist das Unternehmen von Li Shufu, der auch bei Daimler eingestiegen ist mit 10%. Der baut da auch seriös was auf, ist ja auch bei Volvo aktiv, beziehungsweise dem gehört der das Unternehmen da in Schweden, der Volvo-Konzern, und die sind stark elektromobil aktiv. Ansonsten, wie ich das eben schon erklärt habe, die Premium-Hersteller, die Deutschen, sind in China schon stark. Es ist nicht ersichtlich, warum die Elektroautos sich da nicht verkaufen sollten. Schwieriger wird es mit Autos wie dem ID3, dem ID4 von VW. Die sind halt nicht Premium, sind nicht so aufregend wie vielleicht ein Porsche. Da muss ich erst erweisen, ob die Chinesen das auch kaufen.
Der Markt für Elektromobilität blüht gerade auf. Da sprechen viele in der Branche und wir in der Redaktion diskutieren das ja auch regelmäßig bereits von der nächsten Technologie, Wasserstoff. Heißt das, dass da die nächste Milliardensubvention fällig und eventuell auch nötig sein wird und der Markt eventuell nochmal neu verteilt wird?
Na, da möchte ich mal, Martin hat eben Oliver Zipse zitiert, ich möchte mal Jürgen Hubert zitieren. Der war Mercedes-Chef. Und der hat gesagt, dass Daimler Chrysler, das Unternehmen war damals noch mit dem US-Konzern fusioniert, bislang 1 Milliarde Euro in die Entwicklung der Brennstoffzelle, also Wasserstoff, investiert habe, ohne einen einzigen Euro damit zu verdienen. Er erwartete auch nicht, dass das kurzfristig besser wird. Wann war das? 2006. Hat sich bislang wirklich entscheidend etwas verbessert? Nein. Wir haben große Versprechen, was die Brennstoffzelle angeht. Die hatten wir aber auch schon vor 20 Jahren. Es ist wenig passiert. Und selbst im Lkw-Bereich, wo viele das für gesetzt hielten, dass sich da die Brennstoffzelle irgendwann durchsetzt, statt der Elektromobilität, sehen wir gerade eine andere Bewegung. Traton zum Beispiel, also die Volkswagen-Tochter mit den Marken Scania in Schweden und MAN hier in München, setzt gerade oder stellt die Strategie um, voll auf Elektro. Sie machen noch ein bisschen Brennstoffzelle, entwickeln das gemeinsam mit einem japanischen Partner. Aber die sind überzeugt, dass sich Elektro auch bei den LKWs durchsetzen wird und eben nicht die Brennstoffzelle.
Martin, wie siehst du das?
Da gibt es natürlich, verschiedene Meinungen dazu. Es gibt ja ganz viele, die von der grünen Wasserstoffwirtschaft träumen. Und es gibt auch konkrete Investitionen, zum Beispiel Bosch, ein weltgrößter Zulieferer. Die setzen da schon ordentlich Geld wieder rein. Also ob wer dann am Ende recht hat, ich kann es nicht beurteilen. Aber ehrlich gesagt, mir ist auch nicht bange drum. Wenn jetzt der nächste Wechsel kommt der Technologie, in, das sagen ja manche Leute, in vielleicht 10 Jahren oder 15, ich glaube, die deutschen Autokonzerne könnten den auch bewältigen. Also wenn man sieht, was jetzt passiert ist, sie haben sich angestrengt, sie haben viel gespart, auch wegen Corona. Man hat offensichtlich an den richtigen Stellen investiert und wir sind in Deutschland wieder mit vorne dabei bei den Elektroautos. Also mir ist da nicht bange vor der nächsten Disruption oder was auch immer da kommt, Wasserstoff oder was auch immer da kommt. Und manchmal muss auch der Staat helfen, aber ich bin der Meinung, nicht ständig.
Ich glaube, das ist deutlich geworden heute. Gerne. Ja, dann gehen wir mit Zuversicht ins Wochenende. Das ist mir eigentlich auch mal ganz lieb. Martin, herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Michael, ganz herzlichen Dank.
Danke dir. Bis dann.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr über den Gesundheitszustand der deutschen Autoindustrie wissen oder das vielfach zitierte Interview mit dem BMW-Chef Oliver Zipse lesen wollen, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes. Dort finden Sie sämtliche Links. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.